gleich mal vorweg sagen, ich möchte gerne auf den Urheber hinweisen. Der hat unser Präses gehalten auf unserer Pastorenkonferenz. Und er hat uns gebeten, als Pastoren diese Predigt der Gemeinde weiterzugeben. Irgendwie stimmt da noch was nicht. Wahrscheinlich irgendein Stecker nicht drin. Die verstehen mich im Moment trotzdem, ja. Wenn es hier gleich zu laut wird, dann müsst ihr ein bisschen. Genau, wahrscheinlich steckt ein Stecker nicht drin. Es geht also um Gemeinde, es geht um uns. Ja.
Jetzt darf ich flüstern. Auf jeden Fall seid ihr jetzt wach, ne? Sehr schön, genau. Gemeinde ist schon ziemlich alt. Als Jesus vor rund 2000 Jahren nach seiner Auferstehung wieder in den Himmel zurückkehrte, hinterließ er seinen Nachfolger einen Auftrag. Den möchte ich mal kurz lesen. Apostelgeschichte 1, 8 bis 11. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Und als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllten ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. In dieser Bibelstelle wird ein Zeitraum markiert, der Beginn der Gemeinde und das Ende der Gemeinde. Noch ist das Ende der Gemeinde nicht in Sicht, wir sind noch mittendrin. Aber der Beginn war in Jerusalem, als der Heilige Geist aufgegossen wurde, 3000 Menschen auf einmal sich bekehrt haben und da fing Gemeinde an. In Jerusalem. Und dann breitete sie sich über die ganze Welt aus. Und das ist das, der Zustand, in dem wir heute sind. Überall gibt es Gemeinden. Ganz viele verschiedene Gemeinden. Das gemeinsam sind wir die Gemeinde Jesu. So, und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann braucht es Gemeinde nicht mehr. Dann wird die Erdzeit beendet, dann wird Gericht gehalten und so weiter. Da gehe ich heute Morgen nicht so drauf ein. So, ist Gemeinde heute noch relevant oder ist es ein Auslaufmodell? Und Auslaufmodell kann man durchaus auch verschieden verstehen. Und es geht heute Morgen tatsächlich um ein Bild, was im Alten Testament prophetisch gesagt wurde, wovon ich überzeugt bin, dass das auch so eintreten wird. Aber Johannes hat das übertragen auf unsere Zeit, auf uns heute, auf Gemeinde heute. Und da fangen wir mal an. Das Wasser fließt. Ich nehme euch mit nach Jerusalem und du darfst uns mal zeigen, wo Jerusalem liegt. Das ist eine Karte von Jerusalem, von Israel. Genau, ein bisschen klein, aber so, das, ihr seht Israel da. Moment, jetzt kann ich das auch anschalten, dann sehe ich das. So, und da mittendrin ist Jerusalem, seht ihr auch da. So, links das Mittelmeer, hier ist das Tote Meer, ja. Und hier ist ein Gebirgszug, das Gebirge Juda, und mittendrauf liegt Jerusalem. Kannst du uns die nächste Karte zeigen? Das ist also ein bisschen näher dran. Da seht ihr hier Jerusalem oben auf den Bergen. Hier geht es richtig runter bis zum Toten Meer. Ihr wisst, Tote Meer liegt 194 Meter, glaube ich, unter dem Meeresspiegel oder sogar noch mehr. Jedenfalls weit unter dem Meeresspiegel. Hier ist der Jordangraben, der auch die Araber genannt wird. Also, und hier Jerusalem liegt relativ hoch. Das nächste Bild, genau, das ist ein Bild von Jerusalem, damit ihr eine Vorstellung habt, wovon es gleich in den Bibelstellen geht. Deswegen zeige ich euch diese Bilder. Das ist also die Altstadt von Jerusalem. Und hier, ihr seht die goldene Kuppel, die da nicht hingehört, das ist der Berg Moria, auf dem damals der Tempel stand. Im Moment ist da kein Tempel vorhanden, aber damals stand da ein Tempel. Und gegenüber, Richtung Osten, dieses hier, das ist der Ölberg. Ja, nur damit ihr eine Vorstellung habt davon, wo wir gleich von reden. Hier zwischen ist ein Tal. Ja, gut, So, jetzt habt ihr was vor Augen. Jetzt darfst du gleich die nächste Folie zeigen. Und um diesen Tempel, also um diesen Berg, wo der Tempel drauf stand, darum geht es in der nächsten Bibelstelle. Und zwar der Prophet Hesekiel hat von Gott einen Tagtraum gehabt, eine Vision gehabt. Er hat es gesehen, bei vollem Bewusstsein, hat einen richtigen Film gesehen, sage ich mal. Aber er war nicht in Jerusalem, sondern er war rund Luftlinie 1000 Kilometer entfernt in Babylon. Das Volk Israel war weggeführt, vertrieben worden von feindlichen Truppen. Und Hesekiel war dort in der Ferne und da zeigt Gott ihm dieses Bild. Und ich lese das mal in Hesekiel 47, die Verse 1 bis 3. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück. Und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Und dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte aus der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand und maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Und das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Also, wir haben jetzt die Vorstellung davon, da wo der Tempel war, da auf dem Tempelberg, und da fließt Wasser heraus, und zwar Richtung Osten. Im Osten liegt der Ölberg. So, und da war ein Mann mit Hesekiel unterwegs, also Hesekiel wurde in dem Traum regelrecht dorthin versetzt, sage ich mal, er sah sich dort, und der Mann ging mit ihm vom Tempel aus erstmal Richtung Norden, um die Ecke rum, wieder nach Osten hin, und da sah er, wie das Wasser weiterläuft. Und ich übertrage jetzt mal dieses Bild auf uns. Es geht letztendlich um den Auftrag der Gemeinde. So ist die Übertragung jetzt, die jetzt frei ist. Das ist jetzt nicht das Bild, worauf Hesekiel hinaus wollte, sondern das, was Hesekiel gesehen hat, wird eines Tages ganz sicher geschehen. Aber wir übertragen das jetzt mal tatsächlich in unsere Zeit und nehmen das als Beispiel. Es geht um den Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde soll Leben bringen. In der Bibel wird Wasser mit Leben gleichgesetzt. Ich glaube, dass wir so seit den letzten beiden Jahren zumindest so eine Vorstellung davon haben, wenn es trocken ist, wenn es zu trocken ist, ja, dass es Not bedeutet. Frag mal die Bauern. Wir haben das gar nicht so gemerkt, die Supermärkte sind immer noch voll, aber frag mal die Bauern, die Ernte war schlecht, weil es zu trocken war, ganz schlicht. In Israel ist das noch viel, viel schlimmer. In Israel bedeutet, da ist im Grunde ständig Trockenheit, die sind auf Wasser angewiesen und Wasser ist ein absoluter Mangel in Israel. Das kennen wir hier gar nicht. Wir haben eigentlich Wasser im Überfluss, kriegen überall, Wasser läuft immer aus der Leitung. In Israel, das ist immer Mangel. Und deswegen bedeutet in Israel Wasser wirklich Leben. Wenn du Wasser hast, dann lebst du, wenn du kein Wasser hast, stirbst du. Ja? So, deswegen die Bedeutung von Wasser ist in Israel viel, viel größer und stärker als hier bei uns. Und übertragen gesehen bedeutet Wasser tatsächlich Leben und geistlich übertragen bedeutet es noch viel mehr, nämlich ewiges Leben. Ja? Wasser von Gott bedeutet ewiges Leben, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Dieses Wasser von Gott, dieses geistliche Wasser übertragen gesehen, dieses Leben von Gott, das soll aus Gemeinde herausfließen. So wie in diesem Bild, wo Wasser aus dem Tempel herausfloss, so soll es aus Gemeinde herausfließen und weiterfließen. Es ist, was Gott uns gibt. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart da war. Und aus diesem Tempel, deswegen von Gott selbst, fließt dieses Wasser, dieses Leben, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Wir haben heute Morgen so viel über seine Kraft, ja, und das, was er tut, gesungen. Und genau das meint das. Das ist dieses Wasser, was von Gott kommt und was aus der Gemeinde herausfließen soll. Und die Frage ist, ist das so? Ist die Gemeinde tatsächlich immer noch der Ort, wo es herausfließt? Läuft es bei uns? Ist die Gemeinde ein Auslaufmodell, wo das Wasser herausfließt? Man kann Auslaufmodell durchaus auch so verstehen und so war es gemeint. Es war nicht als Auslaufmodell, das ist unmodern geworden, sondern ist es ein Auslaufmodell, aus dem das Wasser herausfließt? Das ist genau die Frage. Gehen wir nochmal zum Tempel zurück. Der Mann, der mit Hesekiel da unterwegs ist, der misst 1000 Ellen. Das sind roundabout 500 Meter. Und dann lässt der Hesekiel da durchgehen. Und das Wasser geht ihm bis zu den Knöcheln. Warum misst er 500 Meter? Ganz einfach zu erklären, da steht der Ölberg. Da geht das Wasser erstmal nicht weiter. Der Ölberg ist im Weg. Kannst du uns mal das Bild zeigen? Ihr seht hier nochmal das Bild, genau. Ne? Der Tempel. Geh nochmal eben einmal kurz zurück, damit wir das mal vor Augen haben. Hier ist der Tempel. Also wie gesagt, nicht das ist der Tempel, das ist schon klar. Ne? Das ist ein heutiges Bild. Aber da stand der Tempel und hier ist es rausgeflossen. Das ist die Ostseite. Ja? Da hinten irgendwo ist das Tote Meer. Und hier, das ist der Ölberg. Also rund 500 Meter und da war Stopp. Jetzt kannst du uns das nächste Bild zeigen. Genau, das ist eine Grafik, das ist ein Schnitt dadurch. Der Tempel, es fließt ins Kidron-Tal und dann kommt der Ölberg. Aber es soll Richtung Osten fließen. Der Ölberg. Jetzt muss Jesus kommen. Jetzt muss etwas passieren. Der Ölberg ist im Weg. Der Ölberg. Der Ölberg ist ein Ort der Erinnerung, wo Erinnerungen wach werden. Dort hat Jesus ganz viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Dort ist der Garten Gethsemane. Wer schon mal in Israel war, der hat ihn mit Sicherheit besucht. Ganz viele alte Ölbäume, wo Jesus einen Kampf gekämpft hat, den Gebetskampf gekämpft hat, kurz vor seiner Kreuzigung. Ein ganz, ganz entscheidender Moment im Leben von Jesus, wo er im Grunde genommen sich darauf vorbereitet hat, dann am Kreuz zu sterben. Dort auf dem Ölberg hat er gestanden, einige Zeit vorher, hat über Jerusalem hingeblickt und hat geweint, weil die Juden nicht umkehren wollten, weil sie nicht auf Gott hören wollten. Dort, an der Stelle, ist Jesus zum Himmel aufgestiegen. Ich hatte das eben gelesen. Das war auf dem Ölberg. Dort hat Jesus gestanden, ist in den Himmel aufgestiegen. Heute befinden sich auf dem Ölberg ganz viele Gräber. Wisst ihr warum? Die Leute, die sich da beerdigen lassen wollen oder lassen haben, die da liegen, die meinen, wenn Jesus wiederkommt, auf diesen Ölberg, dann werden sie die Ersten, die mit auferstehen. Das ist der Grund, warum sie sich da beerdigen lassen. Dieser Berg verbindet sich also mit ganz vielen Erinnerungen, mit Geschichten, mit Emotionen. Aber dieser Berg steht dem Wasser im Weg. Und jetzt lese ich mal noch eine andere Stelle von einem anderen Propheten, von Sacharja. Sacharja 14, 3 bis 4 und 8 bis 9. Doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich von seiner Mitte her spalten. Und nach Osten und nach Westen zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen und die andere Hälfte nach Süden. An jedem Tag wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen. Eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Ihr merkt, dass da etwas wiederholt wird, was wir bei Hesekiel eben auch schon gelesen haben. Das Wasser wird fließen. Aber wenn Jesus wiederkommt und auf diesem Ölberg stehen, dann wird dieser Ölberg spalten. Und wenn wir nochmal diesen Blick haben, so dieser Berg, kannst du dir vorstellen, dass da auf einmal ein Tal entsteht? Das wird eine Riesenerschütterung sein. Da wird ein Erdbeben sein, wenn so ein Berg sich spaltet. Diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, bezieht sich auf die Zukunft und ich glaube, dass das geschehen wird. Wir sind noch nicht da. Der Herr ist noch nicht überall König in dieser Welt. Aber das wird geschehen und der Ölberg ist immer noch ganz. Im Moment kann das Wasser da nicht fließen. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er diesen Berg spalten. Und jetzt die Übertragung auf uns. Was bedeutet das jetzt geistlich gesehen, übertragen auf uns? Ich habe eben davon gesprochen, der Ölberg ist ein Ort der Erinnerung. Das, was wir erlebt haben mit unserem Gott. Gute Erinnerungen, vielleicht auch Enttäuschungen, vielleicht auch Niederlagen. Und der, wenn wir daran festhalten, vielleicht auch an Traditionen, so haben wir das schon immer gemacht. Wenn wir daran festhalten, dann wird das im Wege stehen. Dann wird das dem Fluss Gottes, dem lebendigen Wasser des Lebens im Wege stehen. Dann halten wir das auf. Es ist gut, sich an das zu erinnern, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist gar keine Frage. Wir sollen das nicht vergessen, im Gegenteil. Das kann uns ermutigen und immer wieder vor Augen führen, wozu Gott in der Lage ist. Ja, wir dürfen zurückkommen und sagen, ja, das hat der Herr getan. Aber ich kenne Christen, die immer noch von ihrer Bekehrung erzählen, als wenn das der einzige Moment war, wo sie etwas mit Gott erlebt haben. Ich möchte nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Gegenwart. Und heute ist Gott immer noch lebendig, genauso wie damals, als ich mich bekehrt habe. Ich will Gott heute erleben, jetzt und hier, und nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Wir brauchen das Wirken Gottes heute. Gott ist nicht tot. Und wir leben nicht aus dem, was Gott irgendwann mal getan hat, sondern aus dem, was Gott heute tut. Wir wollen uns nicht mit dem abgestandenen Wasser der Vergangenheit ernähren. Habt ihr schon mal abgestandenes Wasser getrunken? Nicht so, was 2 Stunden absteht. So, das meine ich nicht. Mal richtig abgestandenes Wasser? Da magst du gar nicht dran riechen, geschweige denn das Trinken. In der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen dem normalen Wasser. Ich habe ja gesagt, in Israel ist Wassernot. Deswegen wird Wasser gesammelt in Zisternen. Und da wird das Wasser gesammelt und aufgehoben. Und das ist das Wasser, was sie normalerweise trinken, was sie zu sich nehmen. Und das ist häufig abgestanden. Das ist nicht lecker. Und dann gibt es das Wort vom lebendigen Wasser. Und zwar ist das nicht nur geistig gemeint, sondern das ist das Wasser aus der Quelle, aus einem Fluss, was direkt fließt, was frisch ist, was direkt aus der Erde kommt. Und das ist frisch. Und das ist kostbar und das ist herrlich zu trinken. Wollen wir uns von abgestandenem Wasser ernähren und trinken oder von frischem, lebendigem Wasser, was aus der Quelle kommt? So, dieses Bild versuche ich jetzt deutlich zu machen. Wer in der Vergangenheit hängen bleibt, der wird alt. Wer aus der Vergangenheit lernt und neue Wege geht, der reift. Und ihr merkt den Unterschied. Alt kann man werden, dann wird man schwach und hängt in seiner ganzen Erinnerung nur noch in der Vergangenheit. Damals war alles besser und du guckst nicht mehr nach vorne, du hast keine Ziele mehr, du gehst nicht weiter, du lernst nicht aus der Vergangenheit, sondern du hängst dich daran fest. Aber wer aus der Vergangenheit lernt und sagt, ja, das habe ich erlebt und ich ziehe meine Schlüsse daraus und es geht weiter, es geht in die Zukunft, ich habe noch was vor, der reift, der lernt. Wir können das auch in der Kirchengeschichte beobachten. Seit 2000 Jahren gibt es Gemeinde. Daraus sind Kirchen entstanden. Aber wie viele tote Kirchen sehen wir heute? Weil sie an Traditionen festgehalten haben, weil sie sich an den Erinnerungen festhalten, an ihren alten Gesetzen, die sie gemacht haben und daran krampfhaft festhalten und versuchen, das irgendwo in der Neuzeit immer noch zu beglaubigen. Aber da ist kein Leben mehr drin. Ich bin froh über jede Kirche, sage ich ganz ehrlich. Ich will nicht Kirchen verurteilen. Uns kann das genauso passieren. Aber wir sehen das an vielen alten Kirchen, dass sie nicht vorwärts kommen. Aber jede Kirche, die sagt so, ich will was Neues. Ich bin auch bereit, etwas anders zu machen. Ich bin bereit, meine Gottesdienste umzugestalten und modern zu machen. Ich will Menschen erreichen, die mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. All die Kirchen, die das machen, die werden erneuert. Und die, da läuft wieder was. Da läuft wieder was. Und wir stehen genauso in Gefahr, an dem festzuhalten, was wir für gut empfunden haben, schon über Jahrzehnte hin. Wenn es uns gut geht, dann geht es Gemeinde gut. Das ist falsch. Die Gemeinde ist nicht dafür da, dass es uns gut geht, sondern dass es rausläuft. Dass es dahin geht, wo Leben entstehen soll. Es muss rauslaufen. Es soll nicht drin bleiben. Sonst wird es nämlich abgestanden. So, und dazu müssen wir unsere Traditionen, unsere Gewohnheiten, unsere Erinnerungen mal auch an die Seite schieben und uns von Jesus fragen lassen, ist das noch dran? Uns erschüttern lassen. Ein Erdbeben. Wie bei dem Ölberg, den er spaltet. Was schaffen wir dadurch? Wir schaffen Raum, damit der Heilige Geist, denn das Wasser ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, damit der Heilige Geist Raum bekommt und weiterfließen kann. Lassen wir Jesus Platz machen in uns, in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Lassen wir Jesus Platz machen für das Wirken heute. Läuft es noch bei dir? So, und jetzt gucken wir, wohin soll das Wasser eigentlich laufen? Wir bleiben ja nicht beim Ölberg stehen. Der Ölberg ist jetzt gespalten. Wo läuft das Wasser hin? Was bewirkt das Wasser? Die Wüste lebt. Wir lesen weiter im Hesekiel, denn da geht der Strom weiter. Hesekiel 47, die Verse 4 bis 10. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Und das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Und das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Und da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchstreiten konnte, denn das Wasser war tief. Ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten kann. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Und darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagt zu mir, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk. Sie strömen in die Arava hinab und münden in das Meer. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Und weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. In einer anderen Übersetzung steht da, dort entsteht neues Leben. Von En-Gedi bis En-Eglaim werden Fischer an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Das große Meer ist das Mittelmeer. Der Fluss wird immer tiefer. Und wenn wir uns überlegen, alle 500 Meter von den Knöcheln bis zu den Knien, bis zur Hüfte und dann kann ich nicht mehr stehen. Das ist nicht weit. 2 Kilometer. Er fließt in die Wüste. Ihr fragt nachher Heinrich mal, ne? Der kennt die Gegend so gut. Der fährt jedes Jahr nach Israel und er kennt den Weg von Jerusalem Richtung Osten. Meistens fährt man nicht über den Ölberg, sondern einen anderen Weg. Aber da ist nicht. Du kommst irgendwann in den Jordan, da wird es grün. Aber auf dem Weg dahin ist Wüste. Das Tote Meer, das ist das Meer im Osten. Ihr habt das Bild noch vor Augen von Jerusalem, wo das liegt. Und ihr wisst, das Tote Meer liegt im Osten. Da fließt das Wasser hin. Und wer schon mal im Toten Meer gebadet hat, der weiß, wenn du das mal geschmeckt, ich habe tatsächlich ein bisschen was im Mund gekriegt, es ist so eklig. Das ist nicht ein Löffel Wasser auf ein Glas Wasser, ein Löffel Salz auf ein Glas Wasser, das ist so viel mehr, ich weiß gar nicht wie viel, 18% oder so. 33%, siehst du, Heinrich kennt sich aus. Es ist eklig. Du darfst es nicht in die Augen kriegen, das brennt fürchterlich. Da lebt kein Fisch drin. Das geht gar nicht. In so viel Salz kann kein Fisch leben. Ja, also absolut, deswegen heißt es totes Meer, weil da kein Leben drin ist. Wenn dieses Wasser dort hineinfließt, dann wird dieses ganze tote Meer, das kann man sich wirklich, wenn man drin gewesen ist, man kann es sich nicht vorstellen, aber dieses Meer wird lebendig, es wird gesund. Und es leben wieder jede Menge Fische drin. Das ist die Wirkung von diesem Wasser. Und es wird wieder Fischer geben, die überall fischen. Dieses Wasser bewirkt Leben in der Wüste. An den Ufern werden Bäume stehen. Und wenn ihr das weiterlest, diese Bäume werden monatlich Frucht tragen. Wir kennen das einmal jährlich. In manchen Ländern, wo es warm ist, 2-mal jährlich. Dort wird es monatlich sein. Und sie werden zur Heilung dienen. Wisst ihr, dieses Wasser bewirkt Leben und bringt Frucht hervor, was wiederum Leben bewirkt. Es ist ein Anstoß für Leben, was Leben weiter hervorbringt. Es verwandelt Tod in Leben. Und das ist nur Gott möglich. Das können wir nicht tun, das kann nur Gott tun. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Tempel bezeichnet. Könnt ihr nachlesen in Epheser 2, Vers 21. Und jeder Einzelne, also du und ich, werden ebenfalls als Tempel bezeichnet. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19. Und Jesus sagt von denen, die an ihn glauben, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen sollen. Alles neutestamentliche Stellen. Johannes 7, Vers 38. Merkt ihr, dass die Verbindung da ist? Wo die Verbindung ist? Jeder einzelne von uns und auch wir als Gemeinde sind also der Ort, von dem lebendiges Wasser fließen soll. Läuft's noch? Wie läuft's bei dir? Das ist das Wasser, was neues Leben schafft. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen zu Jesus führt. Und wen gebraucht er dazu? Dich und mich. Der Heilige Geist bringt Menschen zu Jesus und offenbart ihnen die Liebe und die Rettung von Jesus, was Jesus für uns getan hat, dass er uns die Sünde abgenommen hat, dass er für uns gestorben ist, damit wir eine Verbindung, eine Beziehung zu Gott bekommen. Das offenbart der Heilige Geist. Aber wir müssen dem Heiligen Geist den Raum geben. Wir müssen den Ölberg der Erinnerung, der Enttäuschung und all das der Gewohnheiten und Traditionen aufbrechen lassen. Wir dürfen nicht an dem Alten, an dem Vergangenen festhalten, an dem, was menschlich möglich ist, sondern wir müssen Jesus den Raum geben, dass er Raum schaffen kann in uns, dass der Heilige Geist fließen kann. Und dass wir uns vorstellen können, dass Gott etwas macht, was wir uns menschlich gesehen niemals vorstellen können. Den Ölberg zu spalten, können wir uns menschlich gesehen nicht vorstellen. Aber Gott kann das. Das sind die Dinge, die Gott tun kann, Wunder tun kann. Über unser Verstehen, über unser Denken hinaus, geben wir Gott diesen Raum? Lassen wir Jesus dieses Tal schaffen in uns, diese Gedanken überhaupt freilassen? Oder hängen wir an den Erinnerungen fest? Das hat Jesus getan und so wird er es immer und immer wieder tun. Wenn du meine Bibel guckst, Jesus hat kaum einmal auf die gleiche Art und Weise geheilt. Er hat immer wieder andere Dinge getan, damit wir uns nicht an Dingen festhalten und sagen, so wird es immer wieder passieren. Wir sollen genauso wenig immer wieder dasselbe tun, sondern wir sollen auf den Heiligen Geist hören. Was will er tun? Willst du, dass Wolfsburg, jetzt komme ich wieder hier, ins Hier und Jetzt, weil Jerusalem ist weit weg. Ich wünsche mir, dass alle Juden gerettet werden, keine Frage, aber wir sind hier und wir lassen das Wasser hier fließen. Willst du, dass Wolfsburg, die Wüste Wolfsburg, und ich meine, klar, es gibt hier, wirtschaftlich gesehen ist Wolfsburg top, aber geistlich gesehen ist eine Wüste. Ich bin froh über jede Gemeinde und all die Gläubigen, die hier wohnen, das ist keine Frage. Aber es gibt so eine große geistliche Not. Es gibt so viele Menschen, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen, weil es ihnen einfach zu gut geht. Geistig gesehen ist hier Wüste. Willst du, dass die Wüste lebt? Willst du, dass Wasser hineinfließt? Dann lass Jesus den Ölberg spalten in dir. Willst du, dass Menschenfischer wieder Netze auswerfen? Das ist dieses Bild, totes Meer. Ja, wenn ich mir Wolfsburg angucke, totes Meer. Da kannst du Netze auswerfen, wie du willst, und du fängst kaum Fische. Es kommen mal ab und zu mal Menschen zum Glauben, aber ich bin damit nicht zufrieden. Die Ernte ist mir zu wenig. Wollen wir, dass Wolfsburg gesund wird und dass dort wieder Fische sind, die auf Jesus hören? Menschen sind, die Jesus verlangen haben nach Jesus, die die Beziehung zu Gott suchen. Darum geht es. Wollen wir, dass Fischernetze ausgeworfen werden? So wie bei Pro Christi 10 Tage. Und ich wünsche mir noch viel, viel mehr. Ich möchte, dass die Netze reißen. Ja? So viel Frucht wünsche ich mir. Willst du, dass das geschieht? Dann lade ich dich ein, heute Morgen Jesus Antwort zu geben. Ich hoffe, du verstehst das Bild, was ich heute Morgen versucht habe zu malen. Was hindert dich, den Heiligen Geist wirken zu lassen? Gib Jesus Antwort. Und wenn du nicht genau weißt, was, dann frag Jesus einfach danach. Jesus kennt den Ölberg in dir. Der weiß genau, was es ist. Und dann gib ihm das Recht, ihn zu spalten, dich zu erschüttern. Und das bedeutet Erschütterung, das macht auch was mit uns. Das ist mir klar. Es bleibt nicht so wie vorher. Wie immer das dann auch aussehen wird, das Spalten. Ich glaube nicht, dass wir gespaltene Persönlichkeiten werden dadurch. Aber ich glaube, dass was freigesetzt wird und etwas fließen kann. So, dann gib Jesus Antwort heute Morgen. Damit die Gemeinde Jesu ein Auslaufmodell bleibt, dass wir uns nicht verschließen, sondern es weiterläuft. Und denk dran, wenn wir das behindern, dann werden wir Heiligen Geist, Wirkung des Heiligen Geistes haben. Bis zu den Knöcheln. Wem das genug ist, der lass den Ölberg heile. Aber je weiter der Heilige Geist Raum hat, je weiter er fließen kann, desto tiefer treten wir hinein und erleben das Wirken Gottes. Bis zum Schwimmen, bis wir uns ganz und gar auf ihn verlassen, bis wir keinen Boden mehr unter den Füßen haben, kein menschlichen Halt mehr, sondern wir verlassen uns irgendwann ganz auf den Heiligen Geist. Wenn du dahin willst, wenn du Gott erleben willst in dieser Art und Weise, dann gib dem Heiligen Geist Raum und dann lass den Ölberg spalten. Und wenn hier irgendjemand ist heute Morgen im Gottesdienst, der sagt so, ich kann von dem Ganzen, was der da erzählt hat, nichts verstehen weil das ist mir zu hoch, das ist mir zu geistig. Ich habe überhaupt noch keine, Ahnung, wer Gott eigentlich wirklich ist und ob der überhaupt existiert. Dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Red mit uns. Wir kennen ihn. Wir geben dir gerne Antwort auf deine Fragen. Komm, sprich uns an. Lass uns drüber reden. Ja? Auch dazu lade ich dich ein. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen und seine Macht in Anspruch zu nehmen. Amen.